Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und wir haben heute wieder ein kleines Gespräch sozusagen über einen Beruf beziehungsweise über Tätigkeiten in der Spielebranche, in der Spieleindustrie. Und dazu habe ich einen bekannten Gast, der auch schon mal hier war. Guten Morgen, Roland.
Guten Morgen, Manu, und vor allen Dingen wirklich guten Morgen. Wir haben ja noch hier in San Francisco die Morgenstunde, ganz genau.
Genau. Du bist Roland Austinat. Alte PC-Player-Leser kennen dich wahrscheinlich noch von ganz früher. Du bist aber immer auch noch freier Journalist. Also man findet dich auch in deutschen Medien auch noch zahlreich von Zeit bis über irgendwelche Spielemagazine auch. Und man hört dich auch hin und wieder bei den Spieleveteranen, oder?
Genau, also schreiben durch noch für Sachen wie Gamers Global oder Heise.de, CT, PC Games Hardware, eigentlich das ganze Paket immer noch, wenn die mich buchen, und einmal im Monat, beziehungsweise zweimal im Monat für unsere Patreon-Unterstützer, kleiner Werbegag hier, die nehmen wir dann die Spieleveteranen auf, ganz genau.
Aber du bist nicht bist du schon im Core-Team? Du läufst nicht mehr als Special Guest sozusagen, gell?
Lang nicht mehr. Ja.
Weil auf der Teamseite habe ich dich nämlich noch nicht gesehen. Das war nicht so
ganz. Das liegt an meiner Faulheit. Ich müsste dringend mal einen Lebenslauf schreiben. Wir haben schon gelacht, wir müssten mal das Wettbewerb machen. Wer schreibt den schönsten ausgedachten Lebenslauf? Der kriegt dann von mir einen Sozialpreis oder so. Aber das liegt echt nur daran, dass ich dann keine Muße dazu gefunden habe.
Wir haben heute aber ein bisschen ein anderes Thema, also quasi eher auf der Seite der Spielebranche, nicht so sehr der Spielepresse, weil du bist auch. Ja, wie heißt es denn genau? Also ich würde gerne mit dir heute reden über die Tätigkeit, die du bei Spielen machst. Also Spiele übersetzen beziehungsweise Spiele lektorieren. Ist aber jetzt aber nicht dein Hauptberuf, aber ist auch ein Teil deines Einkommens, oder? Deines Lebensmittelpunkts.
Genau. Also das ist ein guter Teil meiner Tätigkeit, meinen wachen Stunden. Das lektorieren ist eine Sache, man kann es eher mit lokalisieren bezeichnen, weil du kannst ja ein Spiel nicht nur übersetzen, also wenn da steht 10 Fuß, dann wissen die Deutschen, okay, es könnte eher 3 Meter sein oder so. Und auch andere Insider-Gags oder Anspielungen auf Popkultur in anderen Ländern kommt nicht immer so ganz, ganz klar rüber. Also es gab da mal bei WoW einen Tier namens Left Shark, so ein Pet, was man bekommen konnte, und Left Shark, denkst du ja, dann guckst du halt, ja, das war dann der linke Haifisch, der Mann im Haifischkostüm bei Katy Perry's Super Bowl auftritt, der nicht so ganz die Dance-Moves drauf gehabt hat, und das musst du dann, du kannst entweder linker Hai schreiben auf Deutsch oder musst dann gucken, was du daraus machen kannst. Also das ist dann so ein bisschen die Herausforderung der ganzen Sache.
Ja, ich bin ja gerne, ich werde ja immer gerne dabei ertappt hier im Podcast und auch auf Twitter und so, dass ich ein bisschen über deutsche Synchronisationen läster. Also da gab es ja früher auch ganz, ganz schlimme Sachen, sowas wie das ist ein Schmerz im Arsch, ja, wenn es wirklich dann so als Untertitel dran steht für Pain in the Ass. Das sind genau solche Sachen. Und weil wir gerade bei den Veteranen waren, ein Ex-Veteran, Boris Schneider-Johne, der erzählt ja gerne diese Anekdote mit dem Rootbier und dem deutschen Malzbier. Gell? Das ist, glaube ich, auch so ein Paradebeispiel, was jeder schon mal gehört hat, der Podcast hört. Genau, darüber würde ich gerne mit dir reden. Also du hast ein aktuelles Beispiel auch mitgebracht. Du hast bei Fallout 4 mitgearbeitet, soweit ich weiß, gell?
Genau, also du hast gesagt, übersetzen und lektorieren, das mache ich beides, aber es gibt halt eben kleinere Spiele und größere Spiele, und bei Fallout und Skyrim und so Geschichten reden wir schon eben in der Millionen-Wörterzahl eigentlich, und das kann ein Mensch nicht mehr alleine termingerecht betreuen. Das heißt also, wir haben ein Team von Übersetzern und dann Projektmanager bei einer Übersetzungsagentur, und die schicken mir dann praktisch ihre Texte zu, und ich lektoriere die dann, öffne die in einem Übersetzungsprogramm. Das kann man sich so vorstellen, für wen es interessant ist, wie eine Excel-Datenbank mit nur 2 Spalten. In der linken Spalte ist der englische Text, in der rechten Spalte der deutsche Text. Und der englische Text wird aufgebrochen in Segmente. Das heißt also, wenn du sagst, Greetings, Stranger, oder How's it going? Dann sind so Sachen halt ein Segment. Und die deutsche Übersetzung wird dann gespeichert in der Datenbank. Und Vorteil ist, wenn halt dann 10 Leute an 10 Personen arbeiten und alle sagen irgendwann Greeting Stranger, dann haben die alle den gleichen deutschen Spruch, und es gibt dann nicht Varianten oder auch bei Waffen, bei Ortsnamen und so Geschichten. Also das ist schon eine sehr hilfreiche Sache, gerade bei eben wirklich großen Millionen Wörtern Projekten.
Oh ja, also dass es eben eine Consistency hat, oder? Also eine gleichmäßige
Genau, genau. In Hollywood haben sie halt dafür eben ihren Mann oder ihre Frau, die guckt das alles irgendwie von einer, ich habe den Namen, komme jetzt nämlich gerade nicht auf den Namen, aber den Continuity-Experten oder genau, was halt, ja. Der guckt dann halt, haben sie die Zigarette, war die halb abgebrannt, war die ganz abgebrannt, hat die Hauptdarstellerin die Hemdsärmel hochgekrempelt gehabt oder nicht, und das, da hilft uns halt eben das Programm dabei, und gleichzeitig bauen wir auch immer oder oft ein Glossar aus bis zu, weiß ich, mehreren tausend Wörtern. Das ist dann eben halt auch online für alle verfügbar. Und dann können wir Sachen reinschreiben. Und einer sagt, hey, wie ist denn das mit dem Namen hier für den Ort oder für den Namen für die Person oder die Fraktion und so. Und dann können wir dann ein bisschen rumdiskutieren. Und schließen endlich, sage ich dann, Name ist gut oder ist nicht gut. Oder der Kunde sagt auch nochmal, na, mir gefällt der Name nicht ganz so gut. Und ja, dann wird er genommen und dann auch eben in die Datenbank eingebunden.
Das sind jetzt viele Themen schon drin gewesen, für die ich Nachfragen habe. Fangen wir mal sehr vorne gerne, an. Also die Software ist, muss man sich so vorstellen, hast du ja gesagt, es ist einfach schon so genau dafür gemacht, für diesen Zweck. Also es ist eine Software, die nur zum Übersetzen dient, und ist es generell zum Übersetzen eine Software, die auch für Bücher und so verwendet wird, oder ist es jetzt bei jedem Kunden, bei jeder Softwarefirma, bei jedem Spiel irgendwie ein eigenes zusammengeschustertes Ding? Oder ist es einfach so ein etablierte Software wie Word und Excel?
Das wäre schön, aber de facto leider nicht. Also es gibt ja verschiedenste Sachen. Teilweise wird es auch echt noch in Excel übersetzt. Das ist dann ein bisschen gruseliger, weil ja, richtig, richtig. Bei Tabellen okay, aber bei wirklich so viel Dialogen und so nicht so gut.
Kommt auf die Spielgröße wahrscheinlich auch drauf
an. Richtig, ja. Richtig. Ich habe dann mal iPhone-Spiele übersetzt oder auch dann lektoriert. Da machst du halt dann kein großes Datenbanksystem auf dafür extra, wenn es nur irgendwie 10.000 Wörter sind oder sowas. Ne? Dann gibt es halt verschiedene Anbieter von eben solcher Übersetzungssoftware, die konkurrieren miteinander, also wo es früher der Word gab und ja, was gab es noch früher an Lotus 1-2-3 und so Geschichten, heute eben halt meistens nur noch Word oder halt Textmaker und wie sie noch alle heißen mögen. Es gibt vielleicht so 3-4 große, die das dann im Markt auf sich aufgeteilt haben. Mhm. Und genau, da hast du halt dann die Texte, die werden eingebunden, und du kannst eigentlich alles nehmen, was du hast. Du kannst PDFs einpflegen, du kannst Word-Dokumente, Excel-Dateien, alles Mögliche dann da reinbauen.
Mhm. Also die Autoren haben dann quasi einfach vom Hauptspiel, die Autoren von der Spielefirma selber, die schreiben das ganz normal wie so ein Drehbuch quasi. Und das geht dann an die Lokalisierungsagentur und die pflegt es dann da ein. Und dann fangt ihr an, das zu übersetzen. Und was kommt da raus? Also das muss ja auch irgendwie was sein, was die Spiele dann auch quasi wieder so laden können. Gibt es da so Language-Files oder wie muss man sich das vorstellen?
Wie das jetzt programmiertechnisch aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß wohl, dass die dann oft den ganzen Text exportieren, und das ist eine riesige Excel-Datei. Die kann dann mehrere MB groß sein, mit zig Spalten von allen möglichen Sprachen, und die haben dann in den Studios selber ihre Methoden, um halt eben die Sprachen daraus zu extrahieren für die jeweilige Variante.
Jetzt ist ja auch dann viel Sprachausgabe dabei. Ist es dann, seht ihr das als Übersetzer einen Unterschied, was jetzt Sprache ist, also die noch irgendwie noch von Sprechern eingesprochen wird, oder geht ihr erstmal nur an die Textfiles? Was dann eingesprochen wird, ist euch dann egal? Oder machst du da auch eine Unterscheidung, ob es Schrifttext ist oder gesprochener Text?
Das sind jetzt viele Fragen, mal gucken, ob ich aufdröseln kann. Normalerweise kriegen wir die Sprachausgaben zuerst, weil die dauern am längsten. Und oft hast du noch beim Balancing Sachen wie, ja, hat jetzt der Buff +5 oder +10 Stärke oder vielleicht doch lieber nur +3. Das wird noch in den Spieltexten oder in den Onscreen-Texten gegen Ende ausbaldowert. Aber die Texte, die gesprochen werden, die sind oft schon vorher fertig halt. Und das ist dann immer ein bisschen trickreich, weil du musst dann dich ein bisschen als Archäologe betätigen und sagen, so, jetzt redet der mit dem oder die mit der, aber kennen die sich, duzen die sich, siezen die sich, irzen die sich, machen was wie in Hollywood-Filmen, wo nach der ersten Nacht im gleichen Bett die Leute sich duzen. Das war dann bei Skyrim spannend, weil da konntest du ja heiraten und wir wussten halt eben nicht, okay, wann zeitlich spielen jetzt diese Dialoge, und dann konntest du auch Kinder haben und Teufelsküche und sind es wirklich Kinder oder nicht, und im Englischen ist alles you, da juckt es keinen Menschen, aber im Deutschen, gerade bei so mittelalterlichen Spielen, sagen wir dann jetzen, und deswegen in Skyrim jetzen auch die Kinder ihre Eltern, und da hat sich bis heute keiner darüber beschwert, also da muss man manchmal zu ein paar Kunstgriffen greifen, oder auch gerade bei Skyrim, da hast du dann die Provinzen und die Jarl und wer war wer, und da habe ich mit dem Englischen, mit dem Kollegen aus Italien vielmehr, mit dem zusammen ausbaldowert, wie könnte denn die Struktur aussehen von Himmelsrand und so, und das ist dann ganz witzig. Und oftmals, wenn wir dann eben die ganzen Ingame-Texte bekommen oder die jetzt mal Lösungsbücher und so Geschichten, dann sehen wir dann oft Monate später, okay, was wir uns ausgedacht haben, war noch nicht so falsch. Und wenn es da doch falsch war, dann gibt es ab und zu nochmal Pickup-Aufnahmen, dann kommen die nochmal ins Studio, die Aufnahme, die Schauspieler oder die Sprecher und nehmen nochmal ihre Charaktere auf. Oder die, nicht alles, sondern noch ein paar Lines vielleicht, die nicht so ganz rund gewesen sind.
Bei Schriftspielen, arbeitet man ja wahrscheinlich auch viel mit Variablen, oder? Dass man irgendwie so $Dollarzeichen, Username oder irgendwie so Zeug einfügen muss, dass dann irgendwie so Sachen dynamisiert werden, oder machen das dann die Programmierer? Also wenn der quasi sagt, hallo, Komma, und dann Manu, weißt du, wie so bei japanischen Rollenspielen, wo man halt selber seinen Namen aussucht oder so.
Genau. Das wäre schön, wenn es da Kohärenz gäbe bei allen Entwicklern. Das läuft zum Beispiel bei Herr der Ringe Online. Die haben halt so Sachen halt, hallo, Spielername oder sowas halt, oder auf Englisch dann, und dann wird es eben angeglichen drauf, wer du bist, oder dass du bist ja ein starker Zwerg, / Zwergin oder sowas. Das kriegen die hin. Aber auch sehr viele, gerade englische Entwickler, die sind noch nicht ganz damit vertraut, dass es in anderen Sprachen ja andere
Anredeformen und so gibt,
gell? Anredeformen und Pronomen gibt und sowas halt, oder ja, da gibt's eben nicht nur the und the, sondern der, die, das. Und dann denkst du dir, okay, ist die Person gerade bei so einem Fantasy- oder Science-Fiction-Spiel? Ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es ein Roboter, ist es ein Haustier, wissen wir das und so. Und da hilft es manchmal auch, dass bei Bethesda, da gab es bei Skyrim einen Lore-Beauftragten, also jemand, der die ganzen Historien und Geschichten gut kannte. Ich weiß nicht, ob das einer mit dem Rauschebart ist, der das
so stelle ich es mir gerade vor, ja.
In so einem Zimmer mit Kerzen beleuchtet und vielen Büchern sitzt oder so. Aber da konnte man halt Fragen stellen, und die hatte dann halt auch, je nachdem, ob die sinnvoll waren oder nicht, beantwortet. Aber das hilft dann schon extrem, wenn du sowas hast. Aber oft sind doch die Fragen nicht ganz zeitnah, weil dann stellen nicht nur die deutschen Fragen, sondern auch die Franzosen und Italiener und Spanier, und alle wollen wissen zu verschiedenen Wörtern was und verschiedenen Namen, und dann ist dann der arme Lore-Beauftragte ein bisschen überfordert manchmal.
Lore-Beauftragte, ich finde es super. Ich stelle mir den gerade vor wie den Wächter bei diesem Monty Python-Film, der an der Brücke steht, weißt du so? Wo man die Frage nicht falsch beantworten darf, sonst stürzt man ab und so.
Ich denke eher so an Dumbledore, irgendwo auf seinem Turm bis der oben im Zimmerchen halt dann da umgeben von allen so Spinnweben und Kristallkugeln und so. Und noch ein Wort zu den Dialogen. Es ist oftmals auch spannend, du weißt ja nicht, bei Dialogen sehe ich die Lippen von den Leuten. Ne? Da wird oft geschimpft, ach, das Spiel gar nicht lippensynchron, was ein Dreck. Ja, das ist schon richtig, aber was wir dann oft, oder wovon man als Lokalisierer ausgehen kann, nur sind drei Sachen. Du kannst entweder Dialoge haben, die sind eben zeitsynchron, B, lippensynchron und C, alles egal. Also alles egal im Rahmen. Du kannst natürlich nicht Texte haben, die noch gesprochen werden, wenn die Person schon wegguckt oder woanders ist oder an der die Zwischensequenz vorbei ist, aber da kannst du ein bisschen freier hantieren. Bei zeitsynchron sagst du ja, okay, gut, das muss in etwa hinkommen, weil eben halt dann da Leute sprechen und die Dialoge gehen, die Sätze gehen hin und her, und lippensynchron ist oft am schwierigsten, wo es dann wirklich dann die Bewegungen einigermaßen hinkommen müssten. Also es gab schon vor Jahren Leute, die haben es ganz, ganz pfiffig drauf gehabt, die konnten anhand der Texte, die gesprochen werden, die Lippen dynamisch.
Wollte ich gerade sagen, das wäre doch eigentlich das perfekte, das wäre eigentlich das perfekte Medium dafür, die Lippen dem Text anzupassen und nicht andersrum, gell?
Ja. Das gab's schon mal. Ja. Haken ist dann, wenn du Sachen hast wie Performance Capturing, da hast du halt einen Schauspieler, der nicht im Studio steht, sondern den Kugelanzug anhat mit den ganzen kleinen Kügelchen rundherum, die dann gescannt werden, die Lippen auch, dann wollen natürlich, oh, wir haben Mark Hamill für unser Spiel gewinnen können, dann willst du auch natürlich dessen Lippen sehen, dessen Gesicht sehen, und das ist wahrscheinlich vom Aufwand her riesengroß, das dann dynamisch noch zu
annehmen. Naja, andererseits sind die Lippen ja digitalisiert, also das müsste eigentlich, theoretisch müsste es auch gehen, aber ob der Aufwand halt gerechtfertigt ist, ist halt die andere Frage, gell?
Du hast halt viele Stützpunkte im Gesicht, wenn du das überlegst, wenn du deine Lippen bewegst, dann sind ja wirklich auch, wenn du grinst für ein Foto oder sowas halt, dann ziehen sich die Augen leicht zusammen oder so, und Augenfalten und alles, also nicht ganz so trivial die Geschichte immer noch heutzutage.
Nee, ich stelle mir das gerade vor wie bei Conan O'Brien früher, dieser, wo die Lippen immer so eingeblendet wurden und der Rest vom Gesicht war statisch.
Oh Mann, ja, das war schon gruselig, ja.
Aber bei Life is Strange ist auch in der englischen, da gibt's gar keine deutsche Ausgabe, da sind die Lippen auch nicht synchron. Also von daher, es ist nicht nur ein Problem von deutsch synchronisierten Spielen. Zeitsynchron hast du gerade angesprochen, ist natürlich dann vor allem wichtig, wenn halt, die Life is Strange Person redet 12 Sekunden Einsatz, dann kommt der Dialog, oder auch bei so Telltale-Spielen oder so, da wird er dann wahrscheinlich nicht irgendwie neu geschnitten für eine lokalisierte Version, ne? Da muss das dann halt einfach passen.
Richtig, das muss doch nicht mal ein Dialog sein, das kann ja auch ein Erzähler sein. Mhm. Ne? Du hast halt verschiedene Kamerawinkel, die über eine Stadt gehen oder über irgendwie eine Aktion, und wenn halt dann eben der Erzähler hinterherhinkt mit seinen Erzählungen, kommt auch nicht gut. Ne?
Und siehst du dann irgendwie dort auch so, ist dann so Kommentare, wo dann dran steht, dieses Segment darf nur 500 Zeichen haben oder dieses Segment darf nur 12 Sekunden lang sein. Genau. Sprichst du es dann laut vor, um dir quasi die Zeit zu messen, oder siehst du anhand der Zeichen, wie lang sowas dann dauert? Weil du kannst ja was schnell und was langsam sprechen. Wie misst du das dann ab?
Ist ein bisschen erfahrungswert. Zum anderen aber auch spreche ich in der Tat Sachen vor, wenn es Dialoge sind. Das müssen noch nicht mal zeitsynchrone Sachen sein. Manchmal lese ich die und denke mir, Mensch, wenn ich es lesen könnte als Text, prima. Aber wenn ich halt es nur einmal höre und dann nie wieder, dann muss es kürzer sein und so. Mhm. Oder dann stelle ich Wörter um so ein bisschen, oder dann gucke ich, dass es irgendwie ein bisschen fließender wird oder sowas halt. Also da muss man schon gucken, dass die Leute eben halt nicht sagen, oh, ich habe es verpasst, sondern Mist, oder ich muss die Untertitel anmachen, damit ich wirklich alles erfasse der ganzen Sache halt. Ja.
Jetzt hast du ja an auch ziemlich großen Projekten gearbeitet. Was ist denn da so der größte Unterschied? Also sowas wie Skyrim und Fallout oder eben so ein Handyspiel übersetzen. Ich würde jetzt vermuten, dass einfach man ist nicht mehr komplett drin, oder? Also man ist wirklich nur noch so in diesen Teilsegmenten eingeordnet. Hat man dann irgendwie einzelne Kapitel oder wird dann gesagt, hier, du übersetzt jetzt komplett diesen Charakter? Oder wie ist da das Projektmanagement? Weil das muss ja ganz anders angegangen werden, oder? Du kannst es ja nicht mehr komplett überblicken, so ein Spiel.
Genau, also bei so großen Geschichten eben wie Fallout oder auch Witcher 3 und so, da bin ich halt komplett meistens, sag ich mal, so zu 99% Lektor. Mhm. Das heißt, ich lese alles. Ich kann dann immer den fragwürdigen Nerdroom für mich beanspruchen zu sagen, ich bin der einzige Deutsche oder der einzige Mensch auf dem Planeten, der alle Texte von The Witcher 3 gelesen hat oder bis jedenfalls zum Release oder so, bis die Leute das dann spielen selber und auch alle Ausgänge und alle Enden dann spielen.
Okay, Moment, muss man nochmal festhalten. Du hast Fallout 4 komplett durchgelesen sozusagen. Du hast es nicht durchgespielt, du hast es komplett durchgelesen. Jeden einzelnen Buchstaben, der in diesem Spiel ist, ist durch deine Augen gegangen.
Korrekt, alle Fraktionen, alle Begleiter, alle Quests, alle verschiedenen Ausgänge, alle teilweise auch alle Marketingdokumente und so Geschichten. Also bei Skyrim haben wir auch noch das Lösungsbuch gemacht und so, ja, aber prinzipiell richtig bei so Großprojekten, allein schon aus logistischen Gründen, manchmal vielleicht auch mal, wenn es irgendwie ein oder Mann ist, kannst du mal eben gut die 3000 Wörter übersetzen oder sowas, aber normalerweise bin ich dann da als Lektor am Start.
Um halt einfach zu gucken, dass es ein sauberes Deutsch ist, dass da sinnvolle Sätze drin sind, und baust es dann entsprechend um, wenn da irgendjemand...
Es soll sich ja so lesen, idealerweise. Du spielst eine Geschichte. Mhm. Naja, bei Bethesda-Spielen, Hüstel, ist das nicht immer so eine tiefe Geschichte. Ich sage nur, Oblivion, 50 Stunden gespielt, ohne nur die Hauptstory zu spielen, persönlich. Aber es soll ja wirklich so sich lesen, als wenn es ein einziger schreibt. Also gerade auch Witcher, da ist der Rittersporn, der schreibt halt die ganzen Gedichte und Geschichten vom Hexer und so. Und das ist das große Ding halt, wirklich zu vereinheitlichen, liest es sich wirklich so, als wenn es nur einer schreiben würde und nicht jetzt verschiedene Besetzer halt im Prinzip.
Ne? Und dass sich auch nicht bei Dialogen anfühlt, als redet jetzt ein anderer Typ, oder? Dass es einfach so die Sprache von dem Charakter auch dann durchgängig getroffen ist.
Jein, also das ist richtig. Zum anderen aber hast du schon durchaus sehr eigenartige und sehr eigenständige Typen. Gerade wir arbeiten gerade in der nächsten Witcher-Erweiterung, die spielt in der Gegend. Da sprechen die Leute schon ein bisschen anders als in bisherigen Witcher-Regionen. Also aber klar, dieselbe Person sollte sich gleich lesen und gleich anhören. Aber es sollten sich nicht alle gleich anhören.
Das meinte ich nicht. Ich meinte nur, dass jetzt... Geralt hat ja zum Beispiel so viel Text, der wird ja vielleicht nicht nur von einer Person übersetzt, das meinte ich, dass halt dieser Stil durchgängig ist.
Genau. Ja. Und da hilft halt eben auch dir wieder das englische Wort Translation Memory, gerade wenn er mal irgendwie so ein paar kurze Sprüche, knappe Sachen sagt, die kommen dann auch, werden auch angezeigt im Übersetzer, auch wenn es nicht 1:1 ist, dann kannst du sagen, hey, zeig mir mal alle Segmente an, die so ähnlich sind, die, weiß nicht, 70% Übereinstimmung haben oder so, damit du ein bisschen auch reinkommst halt. Und die Leute, die es machen halt, das sind auch alles, oder das ganze Team, alle, die wir mit dran arbeiten, sind seit Jahren wirklich im Spielebereich am Start, spielen selber Spiele und wissen auch, dass, ja, ein Hexer nicht so flapsig reden sollte, wie weiß nicht wer. Also das ist schon ganz gut.
Wie ist es mit dem Platzmangel? Gerade in der deutschen Sprache, wenn man schon mal irgendwie Sachen übersetzt hat oder so, weiß man, dass Deutsch meistens immer viel länger ist als Englisch. ich bei Fallout zum Beispiel, der Pip-Boy, der bietet ja nicht so viel Platz. Das fällt einem auch auf, wenn man die deutsche Version spielt, bei den Waffennamen. Habt ihr da arg geflucht oder wisst ihr sowas vorher oder ist das einfach, es ist ja nicht so, dass gesagt wird, hier, du musst dieses Wort in 5 Zeichen übersetzen, mehr Platz ist da nicht oder gibt es solche Anmerkungen?
Doch schon, das gab's bei Fallout Shelter, hieß es, okay, die Wörter und Sachen dürfen maximal so und so lang sein. Sagen wir, okay, gut, dann müssen wir jetzt den Waren kürzen oder uns neue Wörter ausdenken oder so. Also ganz schlimm war ja damals, dass wohl irgendwie ein, wer weiß, wo die das gemacht haben, aber Oblivion, sag ich immer wieder gerne, das schwüde böse Tiff, genau. Wo man weiß, okay, Schwert der besonderen Tapferkeit, Schwert der besonderen Treue, Schwert der beständigen, weißt du, also wo man wirklich unklar. Die so Beschränkungen gibt's schon, gerade eben bei Menüs und so, aber dass dieses Fallout-Menü des Pip-Boys so gelöst war, wussten wir nicht. Bei Skyrim war zum Beispiel bekannt, da wird gescrollt und gezoomt, wenn man da reingeht und so, und da hieß es, könnt ihr euch ein bisschen freier bewegen und das sind halt eben die Bildschirmtexte, da müssen wir uns auch verlassen drauf, dass die Tester, es gibt ja nochmal interne Tester, die checken die Übersetzung ab und dann auch nochmal das ganze Spiel selber, also die würden aufschreien und sagen, Leute, ist zu lang, müssen wir was anderes einfallen lassen und ansonsten passt das nicht rein. Und bei Texten, die gesprochen werden, ich meine, das ist wie bei Kinofilmen seit den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Die deutschen Versionen sind kürzer und beim Kinofilm ist es noch viel schlimmer. Da musst du wirklich immer passend auf Silbe schreiben und da hast du beim Spiel noch ein bisschen mehr Spielraum. Aber ja, da ist halt die hohe Kunst zu sagen, okay, welches Wort kann man vielleicht streichen, ohne dass jetzt irgendwie gleich alles fehlt und die Leute weinen und so. Und das klappt eigentlich wirklich gut. Also, dass dann Leute sagen, ja, ich spiele die amerikanische Version, die englische Version. Die deutsche ist, weiß nicht, die nimmt mir zu viel weg und so weiter, weiß ich nicht. Also das ist schon bei einer guten Übersetzung und einer guten Lokalisierung sollte das keinen Unterschied machen.
Wenn wir jetzt gerade bei Lokalisierung sind, du hast es ja vorhin am Anfang schon angedeutet, wie viel Freiheiten hat man da? Oder ist es dann oft eigentlich eine Schwierigkeit oder ist es auch das, was eigentlich Spaß daran macht, so Sachen wie eben der Left Shark oder Root Beer oder so sowas zu übersetzen? Also macht es Spaß oder kann einen das auch irgendwie in den Wahnsinn treiben? Und die Anschlussfrage, wie viel Freiheit kann man sich denn da nehmen? Weil gerade in aktuellen Zeiten, sowas wie den Left Shark haben ja trotzdem auch viele in Deutschland mitgekriegt, weißt du, weil das ja durch Memes und so dann aktuell wurde. Oder Root Beer kennt heute auch jeder. Also wie wägt man da ab, wann man quasi was verändert?
Hui, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, wenn es Sachen sind, die schon in den Vorgängerspielen waren, Motto, wenn halt irgendwie einer immer schon den gleichen Namen oder einen Spruch gemacht hat, dann...
Meat Dog zum Beispiel, das wäre Quatsch, den Fleischhund zu übersetzen, oder?
Weil ja, immer so hieß, oder eben halt Root Beer, wenn jetzt ein neues Monkey Island rauskäme und dann jemand von Root Beer sprechen würde oder von Wurzelbier, dann weiß ich auch nicht genau, dann würde ich doch mich am Kopf kratzen oder die Facepalm oder so, aber... wenn es halt passt und wenn du halt sagst, okay, gerade auch bei Namen und so, bei Skyrim hieß ja, das war das Gebot, alles einzudeutschen, wo er sagt, okay, aber dann hat es eigentlich doch Spaß gemacht, dann ist es schon Herausforderung, aber auch spannend zu sagen, wir bauen quasi unser eigenes Fantasy-Reich auf und geben den Leuten neue Namen halt. Es gibt zum Beispiel in, wo war das, Herr der Ringe Online, gibt es so eine Art Hund, der dem Helden hinterherläuft. Und im Englischen, ich kann mich noch nicht mal an den Titel erinnern, wie der auf Englisch heißt, aber in Deutsch heißt der Wilhelm Wollhaar. Und richtig, exakt. Allerlei Alliterationen. Und da kann man halt wirklich sagen, okay, was sind da urige Namen oder braucht man selber ein bisschen Spaß dabei und kann die dann einbauen.
Das Pferd bei Witcher, wessen Idee war das denn? Das heißt, er hat doch auch im Deutschen einen anderen Namen.
Heißt Plötze, oder?
Ja, genau.
Das ist noch ein guter Witz bei dem Pferd so ursprünglich. Es heißt ja im Englischen irgendwie Cockroach, oder?
Roach.
Oder Roach. Ja. Aber dann hat irgendwann kam dann in der deutschen Fassung, in einem frühen Text, ich weiß nicht, ob der Roach war, hieß das Pferd Kakerlake. Wir haben gedacht, Moment. Und dann hat auch dann der Lore-Beauftragte von CD Projekt gesagt, Moment, das heißt nicht Kakerlake, das heißt Plötze. Und dann haben wir alle gelacht und dann, genau.
Aber Kakerlake, ich würd mir auch wegschmeißen. So, komm Kakerlake, wir reiten.
Da haben die gelacht. Ach, na Mensch, Roach, okay, ja, wird schon so stimmen. Dann sagen wir mal, ja, nicken es ab. Und da ist halt ein Vorteil, es gibt die ganzen Bücher schon vom Sapkowski. Ja. Und eine der Übersetzerinnen, die ist da extrem bewandert, die hat auch die ganzen Bücher zu Hause teilweise. Und wenn es dann da um tiefe Lore-Fragen geht, die selbst die Polen nicht auf Schlag beantworten können, klappt ihr die Bücher auf und guckt es nach und so weiter.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil, aber das hat man ja bei Fallout und Skyrim nicht. Also bei Game of Thrones gab es ja auch ewig lange Fan-Diskussionen, ob man jetzt in irgendeiner Buchversion heißt ja doch auch, glaube ich, Johann Schnee oder sowas, gell?
Der Jon Snow. Bei Skyrim hatten wir die Jungs von Sharsoft.de, die große Elder Scrolls Webseite, die haben uns quasi geholfen. Wir haben denen, die unsere Glossare gegeben, sagten, passt mal auf die Namen, kommt das hin, kommt das nicht hin, und mit denen dann teilweise doch abstruse Diskussionen geführt, weil klar, wenn du ein Fan bist und wenn du einen Namen seit Jahrzehnten kennst, dann sagst du, der muss so heißen, auch wenn es keinen Sinn macht. Also wenn es halt in der ersten Auflage Johann Schnee heißt, oder Jon Snow mal hieß, aber sagst, pass auf, die Ansage ist, alles wird deutsch, dann muss er halt eben Johann Schnee heißen, tut uns leid. Und
ich finde, bei Skyrim hat es gut gepasst, weil das irgendwie auch in die Welt passt, weißt du, dass die Stadt irgendwie Himmelsrand heißt oder so, ist ja auch schön. Also das gibt ja auch was Malerisches, weil das ja dieses wortwörtlich Übersetzte dann ja auch im Englischen gefühlt so ist. Und ja, wenn du in der deutschen Sprache rumrennst und dann heißt es das Ding Skyrim, dann hat es irgendwie mehr Videospielcharakter. Also so finde ich. Deswegen fand ich das da irgendwie ganz schön. Ist halt schwierig, wenn man so ein Fanwerk hat, wie Game of Thrones oder so.
Gerade Stichwort. Ganz kurz noch zu Skyrim, Entschuldigung. Da gibt es ja noch Orte teilweise, die eingedeutscht haben, ohne den Ort zu kennen. Da gab es ja mal irgendwie Bleak Falls Barrows, glaube ich, ganz zu Anfang, eins der ersten Quests. Und das haben wir das Ödsturz Hügelgrab genannt. Darüber lacht Anna von Locker noch heute, würde uns treffen. Es war dann wohl Wasserfall in der Nähe, aber das Ödsturz Hügelgrab, naja, gut. Also
ist vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, ja.
Ja.
Apropos Skyrim, ich glaube, da hast du mir, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, da gab es wahnsinnig viele Gedichte und solche Geschichten, gell? Die ihr übersetzen musstet. Und die habt ihr eigentlich dann komplett neu schreiben müssen, weil ich stelle mir vor, gerade wenn es dann sich reimen muss, dann muss man schon sehr weit weggehen, oder?
Das ist das Schlimmste, das ist das Allerschlimmste, Gedichte. Also nicht im Sinne von, ich hasse Gedichte, aber dass sie sich eben reimen, holler Herzchen. Also da gibt's auch beim Witcher jetzt wieder ein paar und eigentlich bei fast allen Spielen, irgendwann kommt dann der Autor auf die Idee, Mensch, jetzt muss ich mal zeigen meinem Deutschlehrer, was ich eigentlich alles konnte, und packte mal ein paar Gedichte rein. Und die sind dann teilweise wirklich im Englischen schon hanebüchen, dann sagst du, okay, im Deutschen, wie kann ich es ein bisschen runder gestalten und so, und dann lässt auch alles alle Interpunktionen lässt der Autor alles fahren, wo sagen, naja, das sollte ich schon ein bisschen so lesen, dass es auch irgendwie deutsch ist mit Punkt und Komma und so weiter. Und aber das ist eine Herausforderung. Und dann noch besser, wenn die Gedichte halt nicht nur sich reimen müssen, sondern eben noch auf einmal Timecode korrekt sind halt.
Also, okay. Ja, und du musst ja den Sinn darfst du ja eigentlich nicht verändern und bräuchst aber dringend jetzt ein Wort, was sich irgendwie auf das und das reimt, gell? Ja.
Exakt. Das wird dann spannend. Aber das macht es auch wieder spannend. Also man schimpft dann zwar erstmal im ersten Moment, aber die ist doch mal wieder was anderes. Also ist von daher, es gab beim, da macht's wieder Sinn und Spaß. Also bei Fallout 4 gibt's zum Beispiel diesen bierbraunen Roboter. Ich weiß nicht, ob du den schon getroffen hast oder ob du es gerade spielst oder so, aber irgendwann im Spiel kommt man auf einen Roboter, den, wie heißt er nochmal? Auf Deutsch, ich weiß gar nicht mehr, so viele Millionen von Wörter, aber der fragt dich dann immer halt, soll ich ein Bier brauen oder willst du einen Witz hören? Das hätte den Witz, ne? Und da habe ich ein paar Mal laut gelacht, dass ich meine, die Witze sind jetzt nicht keine, die ich noch nie gehört hätte oder so, aber im Englischen sind die teilweise mieser als im Deutschen. Da haben wirklich unsere Übersetzer Großartiges geleistet und wirklich ganz, ganz große Witze reingebracht. Also da habe ich oftmals lachend nicht am Boden gelegen, sondern gesagt, gut, bitte weitermachen, so ist gut.
zu dieser Anschlussfrage noch, die wir gerade hatten, gerade bei Fallout, was ja zum Beispiel auch sehr mit diesem Amerika-Persiflieren und irgendwie ironische Sachen drin hat, was weiß ich, wenn dann irgendwie ein Baseball-Witz oder sowas kommt, das kann man dann ja schlecht verändern, oder? Also da kannst du ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen Witz über Brennball.
Genau, und deswegen ist auch gerade bei Fallout der Fall, du hast halt eben Diamond City, ist es Diamond City und nicht Diamantenstadt, weil eben halt der Diamond im übertragenen Sinne das Spielfeld ist vom Baseball halt.
Ne? Muss man aber auch wissen, aber wenn man es nicht weiß, verpasst man es auch nicht so direkt. Gell? Genau.
Nicht so richtig, eben. Und dadurch, dass du halt dann hinterher kommst und sprichst mit Leuten, die vom Baseball erzählen auch und sagen, ja, das ist hier ein Schläger und mit dem haben sich damals dann die Baseballspieler alle über den Kopf geschlagen und sagten, nein, das war ganz anders. Damit haben die Spieler das Publikum erschlagen und sowas halt. Da weißt du schon, okay. Und ja, das sind halt Sachen, die man, wie du schon richtig sagst, im Englischen verhört und sie versteht, ohne zu wissen, was es bedeutet. So ein bisschen so Fernverständnis.
In Diamond City denken die deutschen Spieler sowieso dauernd, der HSV ist da ansässig. Das ist ja, das HSV-Logo, ja.
Genau.
Großprojekt.
Das ist ein bisschen auch so ein bisschen keine Tangente, ist also ein bisschen wie im ersten Star Wars, da redet dann halt Obi-Wan von den Klonkriegen. Du hast keine Ahnung, ob weder im Deutschen, ob es die Clone Wars oder die Klonkriege im Deutschen waren, sagt dir beides nichts. Also von daher Diamond City, Diamantenstadt, da ist Diamond City noch eher unverfänglicher als eben Diamantenstadt, dann denkst du eher an Südafrika und Blutdiamanten oder sowas.
Ja. Und dann wundert es sich, warum nirgends Diamanten vorkommen.
Genau. Richtig.
Also eine Herausforderung auf jeden Fall. Wie macht man denn, also wie kalkuliert man denn sowas? Weil du gesagt hast, man hat ja dann irgendwie sehr viel einfache Wörter, die man übersetzt, normale Sätze, dann Gedichte dazwischen, dann muss man ja auch irgendwie bedenken, wenn man so ein Angebot abgibt, dass da eben auch so Transferleistungen nötig sind, wie Rootbeer, Diamond City und Skyrim und Co. Ist das einfach eine Mischkalkulation, eine Erfahrungsgeschichte oder? Weil wenn man einfach jetzt nur pro Wort kalkuliert, kann man ja auch ziemlich in eine Sackgasse rennen, oder? Je nachdem, was für ein Spiel das ist. Dann kriegst du sowas wie Child of Light, ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann ist das ganze Spiel auf einmal in Reimform und dann geht es ja vorne und hinten nicht mehr auf. Also sondierst du dann vorher diesen kompletten Text? Es geht ja bei so einer Größe wie Fallout auch nicht, oder ist es einfach Erfahrung?
Teils ist die spannende Antwort. Ich mach's bei Sachen, die ich privat manage. Bei kleineren Sachen kann ich schon sehen, okay, ich mache jetzt einen Katalog für eine, weiß ich nicht, eine Ingenieursfirma oder so, da kann ich halt sagen, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, um halt das alles lupendicht zu machen. Da geht halt der Preis pro Wort rauf.
Weil es Fachwissen benötigt oder wie?
Fachwörter. Richtig. Und so. Oder bei Sachen halt eben wie Fallout oder Witcher 3 und so, da ist halt Mischkalkulation. Da sagt halt eben der Kunde, pass auf, wir haben halt hier x Millionen Wörter oder sowas. Naja, oder ein Großprojekt halt und sagst, okay, ist eine Million sicherlich drin und so. Und dann sagst du, okay, gut. Und da gibt es halt Sachen wie Bücher im Spiel, die liest du halt schnell durch oder die schreibst du schneller, übersetzt du schneller. Das gleicht sich dann wieder aus mit Sachen wie Listen von 1000 Waffen, wo du halt dann dich am liebsten erschießen möchtest hinterher. Wo du sagst, okay, ist es dann der Modifizierer, ist der dann halt feurig oder Flammen, ist es dann Frost oder Free, ist es dann Frost oder Eis? Also Sachen halt eben halt, ist es Feuer oder Flamme, ist es Frost oder Eis? Wie war es früher? Wenn wir Frost nehmen, müssen wir dann auch die anderen Sachen entsprechend anpassen oder sowas oder dann Waffenbeschreibungen, besondere gedämpfter Rückstoß, erhöhter Rückstoß, bessere Zielgenauigkeit und sowas. Und sowas ist wirklich, wo ich normalerweise sage, ich mache an guten Tagen mache ich 10.000 Wörter am Tag als Lektorierung, ist es da oder 20.000 an ganz, ganz guten Tagen, ist es dann eben die Hälfte oder noch ein Viertel davon, wenn es so komplex ist, wo du wirklich selber nachgrübeln musst und dann alte Dateien aufmachen musst, umschreiben, Notizen machen, die Fragen stellen an den Kunden, die Übersetzer Fragen stellen und so. Also das sind dankbarere Texte, halt eben wirklich Dialoge oder Bücher und so Geschichten.
So die ganz typische Frage, wie wird man denn Übersetzer? Also was muss man mitbringen oder haben oder können oder studieren oder lernen, um das zu machen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, ich kann also als halb ernste Antwort sagen, in der Schule übersetzen ist schon nicht verkehrt. Wir haben in Latein war es ja meistens übersetzen, was du machen musstest halt. Da gibt es irgendwelche Urtexte, die musst du dann in Deutsch übersetzen halt. Und wenn du das dann machst, ohne die jetzt 1:1 zu übersetzen, freut sich der Lehrer und du freust dich auch. Und nee, du solltest schon Sprache ziemlich gut kennen, sowohl deine eigene als auch die, von der du oder in die du übersetzt. Ich mache ja nicht nur Deutsch-Englisch, sondern auch Englisch-Deutsch. Andersrum.
Aber es ist eher ungewöhnlich, oder? Also in der Regel holt man doch Übersetzer immer für die Muttersprache, oder? Die man spricht, oder?
Ja, aber wenn du halt schon seit 10, 12 Jahren oder 11 Jahren in einem anderen Land wohnst und sagst, okay, mein Englisch in dem Fall ist recht zielsicher oder recht verhandlungssicher, dann habe ich auch keine Angst davor, einen Text oder eine Pressemitteilung aufs Englische zu übersetzen und so. Gerade weil ich dann oft auch Sachen sehe, die vom Deutschen ins Englische übersetzt werden. Ja, da weiß ich schon halt, der Autor war ein Deutscher und kein Muttersprachler und sowas halt dann da. Ne? Und wenn mir dann amerikanische Freunde manchmal sagen, Mensch, wenn wir es nicht wüssten, dass du ein Deutscher bist, würdest du dich nicht aufhören, wenn wir dann E-Mails lesen, dann hilft das schon. Aber wie man es wird, ja, das ist immer so eine Frage, wie wird man bei so künstlerischen Anführungszeichen Berufen, wie wird man Schauspieler, Regisseur, wie wird man das? Man kann sicherlich Übersetzen studieren. Es gibt einige unserer Leute, die haben auch einen eine Übersetzungsschule besucht, da kriegst du halt, das geht ganz regulär, ich weiß nicht, wie es in Deutschland läuft, wie viele Jahre das sind und so weiter, aber du kannst das dann machen, hast dann dein Diplom oder Abschluss auch und kannst dich dann bewerben bei Agenturen oder machst deine eigene auf. Du kannst da als Quereinsteiger reingehen, weil du vielleicht früher mal selber schon geschrieben hast in deutschen Presse und andere Landschaften. Ja, oder du kannst ganz spontan sagen, so, ich probiere es einfach mal, gucke, wie es läuft.
Also ein Faible für Sprache sollte da sein, klar, wenn man natürlich irgendwie Sprachen studiert, dann bietet sich das natürlich auch an und so wie du, klar, also es gibt sicherlich auch Schulen, die Dolmetscher machen, bestimmt.
Ja, nee, gut, und ich meine, Quereinsteiger, ich habe damals mein Diplom im Maschinenbau gemacht, also ganz was anderes, aber solange du sagst, okay, du kannst methodisch arbeiten und kannst Deadlines einhalten, was oftmals das größte Ding ist halt und kannst dich selbst motivieren zu sagen, so, 5.000 habe ich, 5.000 brauche ich noch heute oder so, ja, das ist schon auch wichtig halt. Nicht nur allein die Sprache, sondern auch zu sagen, so ist die Menge allein. Also man denkt sich auch, ja, Mensch, spannend hier und so, aber wenn du halt dann sagst, okay, jetzt muss ich aber mal irgendwie in der Woche ja 100.000 Wörter lesen. Das ist also wie mit Spieletesten auch so. Ja. Also man testet es gerne oder man spielt es gerne privat, aber auf Kommando durchspielen für einen Test ist eine andere Nummer halt. Ne?
Aber das für Spieleübersetzungen braucht man jetzt kein spezielles Wissen, oder? Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, du machst dann auch für Ingenieurbüros oder so Texte. Also das Skillset unterscheidet sich jetzt nicht, ob man für Spiele, für Webseiten, für Pressetexte, für Bücher übersetzt ist, für Synchronaufnahmen, das unterscheidet sich nicht so arg wahrscheinlich, oder? Dann eher im Detail.
Du brauchst ein Sprachgefühl, ein gutes halt, und solltest doch schon Ahnung haben von deinem Feld. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, Chemie-Lehrbücher zu übersetzen zum Beispiel halt. Ne?
Aber Filme zum Beispiel wäre jetzt auch kein Hindernis oder so.
Habe ich noch nie gemacht. Klar, Zwischensequenzen und so weiter, ja, aber das ist schon ein anderes Feld noch. Also da müssen wir sich erstmal reinarbeiten. Also ich würde jetzt nicht so auf den Putz hauen und sagen, so, ich habe jetzt mal einmal ein Spiel übersetzt, jetzt kann ich alles, sondern du musst schon halt so ein bisschen deine Nischen oder deine Stärken ausbauen halt. Also nur weil du jetzt zum Beispiel gut Pressetexte schreiben kannst, bist du noch kein guter Dialogschreiber. Oder weil du Dialoge gut schreiben kannst, bist du dann noch lange kein guter Marketing-Schreiber, sowas in der Art halt. Und da hilft mir eben auch bei den Pressetexten und Geschichten, dass ich das 2 Jahre gemacht habe damals für Microsoft, für Xbox und so weiter. Also da kommt halt so ein bisschen auch die eigene Lebenserfahrung in Anführungszeichen mit rein. Also
ja, die kann beim Übersetzen wahrscheinlich eh nicht schaden, gell? Also auch dadurch, dass du halt schon jahrelang da lebst, um einfach dieses Sprachgefühl, hilft dir auch beim Übersetzen wahrscheinlich.
Ja, und wenn du sagst, einer von den Menschen bist, die zum Lachen in den Keller gehen, dann ist die Frage, ob du halt ein lustiges Spiel gut rüberkriegst, halt sowas halt. Ne? Also so Geschichten halt.
So, ganz früher, erinnerst du dich noch, so Star Trek und Ein Fall für zwei, die waren ja von der Stimmung her komplett anders übersetzt.
Oh
das,
ja.
Das finde ich bis heute faszinierend, dass die das damals einfach so gemacht haben. Einfach Witze reingeschrieben, die überhaupt nicht da waren und Dialoge, sowas wie Pille und so, also unfassbar.
Ja, Pille hieß ja im Original Bones.
Ja, aber die haben ganz anders miteinander geredet, als sie in der deutschen Version geredet haben. Auch Spock zum Beispiel hat ja voll den Humor im Deutschen.
Einen anderen. Findest du, dass er im Englischen so unhumorig ist oder so? Oder?
Ja, im Englischen ist er halt der original zurückhaltende Spock, der witzige Sachen unabsichtlich sagt und im Deutschen klingt es immer so, als ist er halt die Ironie in Person.
Okay. Ist mir jetzt in dem riesengroßen Maße nicht so aufgefallen, wie jetzt bei den Zweien halt, in der Roger Moore, Tony Curtis, wo die wirklich alles komplett umgeschrieben haben halt, wo die sagten, okay, die Serie ist ein bisschen steif, ein bisschen trocken, da hauen wir mal die Witze rein, dass es nur so kracht und die ist wirklich auch großartig. Also da würde ich sagen, alle, die immer meinen, Mensch, im Deutschen taucht alles nichts und so, liebe Leute, geht sehr wohl. Also man kann da schon wirklich großartige Sachen produzieren, auch auf Deutsch.
Kannst du Spiele noch spielen, an denen du so intensiv mitgearbeitet hast? Also kannst du Fallout 4 noch genießen nach so einer Tätigkeit? Wenn du jetzt alles quasi schon gelesen und alle Wörter schon mal im Kreis rumgedreht hast, fühlt sich das dann wie Arbeit an oder macht es das Spiel einfach für dich kaputt, sozusagen?
Ich habe vor Jahren mal das Lösungsbuch zu Baldur's Gate 1 lektoriert. Und da kannst du auch sagen, Mensch, was ein Mist, ich weiß, wie es ausgeht, wer der Gegner ist und so weiter, aber teilweise bist du dann doch so im Lesemodus drin, dass du vielleicht das wieder vergisst, auch die Menge der Wörter alleine und so. Und ich sag mal, normalerweise, wenn ich ein paar Wochen bis Monate warte und es dann wieder spiele, dann ist es doch auch wieder Wiedersehen mit alten Bekannten, nicht so sehr wie schon wieder. Und dann weiß ich auch nicht unbedingt immer, wie jedes Quest ausgeht oder so. Es ist so ein bisschen, du guckst dir eine Fernsehserie an und sagst dann, okay, ein Jahr später, kenne ich die Folge schon, kenne ich die Folge noch nicht? Und dann guckst du die so eine halbe Stunde und sagst, ja, die habe ich doch schon gesehen, aber ich gucke sie trotzdem nochmal zu Ende. Und so ist dann auch dabei. Also jetzt unmittelbar morgen losspielen mit Fallout 4, vielleicht nicht. Aber teilweise denke ich mir dann schon, Mensch, ich habe nur einen Text gesehen. Wenn ich dann auf der E3 zum Beispiel sehe, was war das damals? Da saß ich mit Kollege Jens Quentin, Shoutout, in einer Präsentation von Wolfenstein The New Order. Und ich sitze halt drin und höre halt, wie, das sehen wir die Szene, wo Blaskowitz in dem Zug ist, wo die Nazis irgendwie durch Europa fahren bei Nacht. Und dann muss er halt für die...
Mit dem Kaffee heißt, und so, ja, genau.
Genau, Kaffee bringen und dann muss er die aus den Karten, die sagen, die am meisten irgendwie erregen oder nicht erregen und so weiter. Da sage ich halt, Mensch, die sprechen ja meine Texte, weil auch in kleiner Gag in Wolfenstein haben die ursprünglich alle Englisch gesprochen und die ganzen deutschen Nazi-Sprüche, die auch im Englischen gesprochen werden, in der englischen Version, die kommen dann aus meiner Feder zum Beispiel, Sachen. Und das ist dann schon nett zu sehen.
Was, beim Original auch, oder wie?
Ja, weil die Entwickler waren aus Schweden, Machine Games, sitzen in Schweden. Und da haben wir praktisch halt dann zweigleisig lokalisiert. Zum einen haben wir halt natürlich das ganze Spiel in Deutsch umgesetzt. Und was wir uns auch, wo wir heute noch sagen, Schulterklopfen, das Ding ist nicht initiiert, auch Monate und Jahre später nicht, was bisher keinem anderen Wolfenstein gelungen ist. Und naja, auch die Nazis, die sprachen ja im Englischen, ursprünglich Englisch, weil das ja die Designer geschrieben haben, was sie sagen sollten und so. Und dann haben wir gesagt, okay, die brauchen halt erstmal einen, der die englischen Nazis ins Deutsche überträgt halt dann da. Und das habe ich dann gemacht.
Aber es ging dann trotzdem, weil du, also jetzt mal beim Beispiel Fallout, wenn du es jetzt spielen würdest, dann würdest du ja trotzdem das Ganze erstmal auch im Kontext so von mit Spiel und Steuerung und Action und so erleben, gell? Genau. Also das würde sich ja auch nochmal ganz anders anfühlen, wenn du, es wäre glaube ich anders, wenn du jetzt Szene für Szene irgendwie bei einem, keine Ahnung, bei einem Pixar-Film oder so übersetzt, wo du jede Szene und jedes Gesicht und jede Einstellung und jeden Frame schon gesehen hast, das wäre wahrscheinlich dann, würde sich anders anfühlen, oder?
Genau, das ist dann Action statt Excel sozusagen. Da siehst du halt. Wobei auch bei Pixar, dann hast du halt den eben halt Szene für Szene gesehen, aber im großen Ganzen, wo du sagen kannst, okay, zurücklehnen, Maus aus der Hand legen, Stift und Zettel weg, Hände hinter den Kopf und gucken, ist schon noch was anderes, denke ich mir. Also ich kann es verstehen bei Leuten, bei Schauspielern, die sagen so, ich gucke mir meine Filme nie mehr an nach der Premiere, weil ich weiß, ich habe halt für die Szene den ganzen Tag 40 Mal denselben Take gemacht. Das war dann im Film hinterher eine halbe Minute. Das ist dann schon klar. Da sind vielleicht mehr Hassgefühle mit verbunden. aber nö, also da habe ich keine Angst, die nochmal zu spielen später. Nur halt Zeit, ne? Ich meine, das sind gerade auch eben Spiele wie Witcher und Skyrim und Fallout. Das sind keine Sachen wie Child of Light, das du angesprochen hast, dass du dann mal in 10 Stunden durchspielen kannst oder so. Da bist du wirklich mit beschäftigt. Und,
aber das ist ein generelles Problem. Das ist wahrscheinlich kein Problem, was nur dieser Beruf mit sich bringt, sondern einfach die Freiberuflichkeit, die Selbstständigkeit.
Na, du könntest sagen, du spielst halt Sachen, die kürzer zu machen sind, wie eben auch so Sachen wie Destiny, da hast du nicht so viel Text drin und da kannst du sagen, okay, ich baller mal eine Stunde abends nach dem Vorschlafen gehen oder so, aber du musst ja schon irgendwie bei eben halt so anderen Sachen tiefer einsteigen und da habe ich halt gemerkt, dass mir das ein bisschen WoW über den letzten 11 Jahre Zeit gestohlen hat, wobei ich gerade halbwegs frei geworden bin davon halt, ich bin auch nicht mehr irgendwie looking for raid, ist mir zu viel Griefing und zu viel Kopf auf den Tisch hauen, also muss ich auch nicht mehr haben. Da mache ich höchstens noch jetzt gerade so meine Garnisonsmissionen und ab und zu quatsche ich mit ein paar Kumpels oder biete im Schwarzmarkt Auktionshaus und gut ist halt dann.
Sehr schön. Na, dann wünschen wir dir, dass weiterhin viele Spiele mit viel Text rauskommen.
Ja, vielen Dank.
Damit du weiterhin zu tun hast.
Kurze Schleichwerbung für die Kollege Langer, Gamers Global, bin ich gerade dabei, eine Kolumne zu schreiben zum Thema deutsche Übersetzung und englische Übersetzung, weil es gibt immer auch Leute, die sagen, Mensch, die deutsche Übersetzung, wer weiß, ist ja ein Scheiß und so, spiele ich nicht. Und wo ich mich frage, warum, hat die so einen schlechten Ruf. Damals hast du schon angesprochen, Boris Schneider, Heinrich Lenhardt, Monkey Island, großartige Übersetzung, die zwei großartig gemacht und so. Und oftmals hast du sogar noch im Deutschen die Original-Synchronsprecher der Schauspieler, ja, die im Englischen gar nicht dabei waren.
Indiana Jones. Das sieht man gerade bei Battlefront zum Beispiel. Bei Battlefront, da hatten wir aktuell zum Beispiel auch eben Indiana Jones und Bibi Blocksberg.
die
zwei Synchronsprecher, die eben auch Han Solo und Leia sprechen. Und die haben uns ein kleines Intro eingesprochen für Insert Moin.
Sehr schön.
Großartig. Und sowas hast du natürlich dann in deutschen Spielen öfter, dass dann ja die Originalstimmen dabei sind. Lass uns ganz kurz über den Punkt noch reden. Das finde ich nämlich echt gut, weil ich läster ja auch gerne über deutsche Synchronstimmen und Arbeiten. Bei mir... Ich bewerte gar nicht so sehr die Art der Übersetzung. Das sage ich jetzt nicht nur, weil du dabei bist. Ich habe das Gefühl, die sind wirklich gut geworden inzwischen. Also die, wie ich es gesagt habe, so Sachen wie bei Skyrim und so, wo dann auch wirklich, wo man merkt, da steckt auch Arbeit dahinter. Bei mir krankt's eigentlich viel mehr an den Stimmen oft. Also die Texte ist gar nicht so das Problem. Ich mache das auch öfter, dass ich Spiele wie bei Rockstar zum Beispiel auf englische Sprache, klar, da hat man keine andere Wahl, aber dann vielleicht deutsche Untertitel oder so einschalte, gerade wenn die mit Dialekt oder so sprechen. Mache ich auch bei Filmen gerne. Aber mich stört oft, wenn dann zum Beispiel eben, wie du vorhin das Beispiel mit Mark Hamill gesagt hast, wenn man schon so Schauspieler oder besonders gute Sprecher oder sowas engagiert hat in der Originalfassung und dann aber so im Deutschen halt diese typischen Synchronstimmen hat. Das ist eigentlich eher das, was mich stört und nicht so sehr diese Textarbeit. Hast du das Gefühl, dass da Leute auch sich über die Textarbeit beschweren? Dass da die Kritik herkommt?
Vielleicht auch. Also klar, das ist das eine. Aber ich denke auch ein bisschen ist da Elitismus dabei. Das soll sagen, ja, ich spreche Englisch und ich lade mir schon die Folgen runter, bevor sie im deutschen Fernsehen kommen. Ich meine, das gab es ja früher, Anführungszeichen zu, gar nicht so in dem Maße. Ja. Da musst du sagen, okay, da guckst du dir halt eben halt Enterprise an in den 70ern, wo es in den USA schon abgedreht war. Ne? Also, und klar, manche sind mies gewählt, aber auch gerade jetzt bei, weiß nicht, Next Generation, die habe ich halt komplett in Deutsch und in Englisch gesehen, großartige Sprecher ausgewählt hat. Oder selbst Sachen wie Friends, wo viele schimpfen und sagen, bei Friends, da waren die Deutschen so schlecht. Also, weiß ich nicht. Ich habe mir da auch die viele der Sachen in Deutsch angesehen eigentlich und auch mal verglichen in Englisch. Die klangen teilweise auch sehr ähnlich. Also ist nicht diese ganze, oftmals ist das ein bisschen... Was nicht den eigenen Bart streichen oder was oder sagen, seht her, ich bin der große Englischmeister und so. Also
es hat schon was Elitäres natürlich, weil man es einfach kann und es ist ja natürlich auch ein Privileg, wenn man einfach gut aufgepasst hat in der Schule und das dann auch sich leisten kann quasi. Viele sagen auch mir dann als Reaktion, ja, schön, dass du es kannst, ich will aber einfach entspannen beim Spielen und beim Film und beim Serien gucken und ich möchte mich nicht noch anstrengen, das quasi im Kopf zu übersetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen oft auch der Knackpunkt. Wenn man es halt nicht mehr übersetzt im Kopf, dann kann man es ja auch genießen. Aber wenn man halt nicht ganz so gut Englisch kann, ist es halt schwierig. Dann kriegt man halt viel nicht mit. Ja.
Und das geht mir selbst so nach 11 Jahren in den USA, wo ich sage, okay, dann kannst du ja auch alle Musikstücke verstehen. Mhm. Und so sage ich, Quatsch. Also ich verstehe die Hälfte nur von allen Musiksachen, die ich höre oder so, wenn überhaupt. Und ohne es tief reinzuhören. Und das bei TV-Serien. Ich habe gestern Abend wieder eine Folge Elementary gesehen und da muss ich teilweise sagen, okay, was haben sie gerade gesagt? Und ich bin da nicht so drauf, dass ich sage, okay, Untertitel einschalten, aber ich gehe dann zurück ein paar Sekunden und höre es mir nochmal an, um zu verstehen, was die da sagen. Also selbst dann hörst du nicht so viel. Also von daher, aus der Erfahrung heraus, würde ich sagen, wer nur sagt, ich muss das auf Englisch hören, weil ich so gut kann, oder weiß ich nicht.
Also ich kann auch was aus meiner Perspektive sagen, wenn es jetzt um Texte geht, um Übersetzen, warum ich zum Beispiel Fallout jetzt irgendwie, okay, bei Fallout ist ein schlechtes Beispiel, weil das eh so Amerika-spezifisch, dass ich sowieso auf Englisch spielen möchte, wegen den Referenzen.
Aha.
Aber was weiß ich.
Schade.
Ja. Schade. Aber bei vielen Spielen habe ich halt so das Gefühl, ohne das bewerten zu wollen, was da wirklich übersetzt wurde, aber ich habe an sich schon das Gefühl, wenn ich dann auf Deutsch spiele, ist ein Transferverlust da durch die Übersetzung. Weil ich dann nicht mehr das Originalwerk habe von dem eigentlichen Autor oder ich sehe nicht mehr das Original, sondern es ist ja eine Transferleistung. Das ist ja durch Augen durchgegangen, die dieses Werk schon in irgendeiner Form interpretiert oder übersetzt oder verändert haben. Es ist nicht mehr das, was es war. Das ist so, das ist der Knackpunkt, den ich dabei irgendwie habe, so vom Gefühl her.
Ja, aber oftmals entstehen dort gerade noch neue Geschichten wieder halt. Ich sag mal, die Herr-der-Ringe-Übersetzung, da hat Tolkien selber drauf geachtet, dass die ganzen Namen gut waren. Er sprach Deutsch selber auch und hat die ganzen Namen entsprechend eingedeutscht. Und Sachen wie die Bibel, die liest heute, glaube ich, nicht so viele, lesen die in Griechisch oder Hebräisch. Ja. Da haben wir die Luther-Version. Und Luther hat mit seiner Fassung ganz großartige Wortspiele und ganz großartige Metaphern geschaffen, die wir noch heute nutzen. Perle vor die Säue werfen und so Sachen halt alles. Das kommt ja alles aus der Bibel. Also das sind alles also aus der Bibel schrecklich von Luther geschrieben. Also was ich sagen will ist, dass auch eine deutsche Übersetzung genauso bahnbrechend sein kann oder genauso viel Charme haben kann wie das Original. Also Transferverluste, die gibt es eigentlich nur, wenn du eine flaue 0815 Übersetzung hast. Aber du willst ja keine Übersetzung, sondern Lokalisierung haben. Und da ist halt eben das große Ziel, sowas zu vermeiden oder sowas gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Klar, aber dann hast du natürlich wieder so Geschichten, dass sich Mulder und Scully nach wie vielen Staffeln, nach 7 Staffeln irgendwie alles durchgemacht haben, aber sich immer noch siezen.
So, das passt aber. Das passt aber, weil die beiden respektieren sich auch und sie sprechen sich ja in den 8, 9 Staffeln nie mit Fox und Dana an. Die sprechen immer mit Mulder und Scully an. Also da finde ich halt, es passt schon. Also auch bei irgendwelchen Kriegsfilmen und so weiter, da hast du dann, weiß nicht, wenn da Leute sich duzen würden und so weiter, finde ich schwierig. Also
es ist halt klar, aber du weißt, was ich meine. Es ist halt ein Transfer auf jeden Fall vorhanden. Der kann gut sein, der kann auch besser sein. Da stimme ich dir absolut zu. Also es gibt durchaus eben Dinge, die in der Übersetzung besser funktionieren. Ich finde auch zum Beispiel Star Trek funktioniert. Also Picard ist irgendwie auf Deutsch großartig, weil die Sprache auch einfach zu dem Charakter gut passt. Solche Geschichten, ja. Oder auch Sherlock Holmes oder sowas funktioniert auf Deutsch ja grandios. Ich meine, auf Britisch genauso. Aber du weißt, was ich meine. Es funktioniert vieles gut und es kann auch gut übersetzt sein. Und auch so ein Gedicht, was ihr dann zum Beispiel übersetzt, kann mir auf Deutsch auch besser gefallen als auf Englisch. Aber trotzdem ist es halt nicht mehr das von dem Original. Das muss man einfach wissen. So, das ist halt einfach dann so. Aber es muss dadurch ja nicht schlechter sein. Aber das ist einfach so für mich der Grund, warum ich dann meistens halt auch die Originalversion bevorzuge, wenn es in der Sprache ist, die ich kann.
Also aha, das wäre mein Punkt gewesen, nämlich, weil
japanische Rollenspiele, da ist ja eh auch schon Transferleistung drin, wenn ich es auf Englisch spiele. Das ist dann egal, die spiele ich dann zum Beispiel auch auf Deutsch.
Auf Deutsch dann wieder, genau. Ja. Dann müsstest du auch eben alles lernen, Japanisch, Französisch. Genau. Dann kannst du sagen, ich bin Filmfan, dann müsstest du als Filmfan auch Französisch lernen, sofort, oder Italienisch oder Spanisch, aber machst du ja auch nicht. Ich meine, dann kann man immerhin sagen, gut, Original mit Untertiteln gucken, das ist noch vielleicht so ein bisschen die beste Lösung, das Beste der beiden Welten. Das geht dann natürlich, aber ja, zu sagen halt, nee, ich will alles in Englisch sehen, weil dann sonst ist nicht mehr, es ist halt die große Frage bei einem Hörspiel, okay, klar, da höre ich eine Sprache, da sehe ich nicht, aber bei einem Film, da gibt's ja so viel, wie war das, 90% aller Kommunikation ist nonverbal, heißt aber verbal ist eben halt Deutsch, Englisch, Französisch, yada, 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 das heißt aber 90% der Inhalte sind eh überhaupt gar nicht mit der Lokalisation verbunden. Das ist so wie gucken die Leute halt.
Ja, der Humor bei Friends ist auch ein gutes Beispiel, oder? Welches Wort er sagt, ist zweitrangig, aber wie Joey guckt, ist viel entscheidender, ja.
Genau, und ob jetzt eben Ross oder so Onagi im Englischen oder im Deutschen sagt, ist trotzdem Onagi. Ja. Und wenn du sagst, okay, Onagi heißt einfach nur Aal, okay, wenn du Japanisch kennst. Aber wenn jetzt Aal sagen würde, dann würden Leute auch sagen, das ist Blödsinn. Und darum ist hier gerade der Witz daran, ich nenne ein Wort, was auch die meisten Amis nicht sofort übersetzen können halt. Und nimm es so mit rein halt. Ne?
We were on a break. So.
Wir waren noch bei der Pause. Was?
Das sagt Ross doch immer zu Rachel, wenn sie die alten Kamellen aufwärmt. Gut, bevor wir jetzt abschweifen zu lustigen TV-Serien, ich frage dich nachher gleich nochmal, wie es bei Big Bang Theory weiterging.
Oh Mann, das gucke ich nur noch, weiß nicht, um zu gucken, ob Sheldon 1 eingeschüttet wird irgendwie. Das ist meine einzige Hoffnung.
Deine einzige Hoffnung.
Ja, seit die halt wirklich so Couples-mäßig drauf sind halt, ich weiß nicht, mir fehlen so witzige Sachen wie, sie standen in der Wüste in Star Trek-Kostümen, weil er Waren kaputt ist und so weiter. Das hat eigentlich so den Nerd-Faktor ist weg. Das ist halt das ein bisschen, was ich bedauere in der Serie halt. Da geht es eher nur darum, was ist Sheldon noch für ein manipulatives Arschloch und wie sind die anderen Leute gewillt, seinen Manipulationen Folge zu leisten.
Das ist nicht mehr auszuhalten, fand ich irgendwann, ja.
Gut, da muss ich sagen, nicht mehr auszuhalten. Gibt es eine neue Serie, wo du sagst, die heißt The Last Man on Earth.
Okay. Empfehlung oder nicht mehr aushalten?
Erste Staffel noch so halbwegs Empfehlung. Zweite Staffel möchte ich mit vielen anderen Leuten auch sagen, Mensch. Also Story ist die, große Katastrophe, was weiß man nicht genau, aber nur ein Mensch überlebt. Und das ist so ein bisschen so ein Hyopai, wie man im Ruhrgebiet sagen würde, der fährt quer durch die USA, sucht einen anderen Menschen, geht ins Weiße Haus, legt sich da hin und schläft, geht in Museen, klaut sich Bilder und nimmt die mit und so und andere Relikte und Reliquien und trifft dann auf Menschen. Und ab da habe ich jetzt teilweise ein bisschen cringe-worthy, was der Deutsche mit Fremdschämen besetzen würde halt. Aber bis dahin ist es gut. Also erste Staffel kann man gucken, zweite ist ein bisschen hart teilweise, aber besser noch als Big Bang Theory.
Wir sollten einen Serienpodcast machen.
Du, bin ich sofort dabei.
Gut, ich denke mal drüber nach. Dann danke ich dir für deine Zeit und natürlich auch für die Arbeit an den Spielen, die wir alle spielen.
Sehr gerne.
Findest du, dass du nicht
genießen kannst, aber.
Ja, so. Doch. Ich wertschätze deine Arbeit ja schon. I appreciate you as a person.
Thank you. Findet man was? Findet man wie, wo, was?
Findet man dich, ja klar, @ausdinat auf Twitter.
Ja, natürlich, Twitter ist am besten. Instagram, gleiches Spiel. Genau.
Gut. Und natürlich bei den Spieleveteranen und in vielen, vielen Medien.
Richtig.
Und sieht man dich in den Credits? Das wollte ich eigentlich fragen. Stehst du bei Witcher und Fallout in den Credits? Kann man darauf achten?
Guck mal, ob du mich findest. Also, ich habe die noch nicht durchgespielt, aber teilweise werden in die Credits von guten Seelen auf Mobi Games eingetippt und da habe ich mich schon in ein paar Credits gefunden. Also, ja, cool. Das schon. Und ich habe ja schon, wo du noch sagst, wie kommt man zu übersetzen? Mein erstes Spiel habe ich vor über 20 Jahren übersetzt. Das war nämlich Star Trek Starfleet Academy fürs SNES. Da hat Interplay eine SNES-Version rausgebracht und ein Kumpel von mir, der hat zu der Zeit für die Sachen lokalisiert und da habe ich dann quasi noch während der Unizeit ein SNES-Spiel in Deutsch übersetzt.
Geil. Ja, Star Trek-Spiele sind eh gut. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bei uns ist jetzt ja schon Schlafenszeit. Deswegen passt es ja hier mit Frühstückspodcast. Und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Und euch dir noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.